Mit meinem heutigen Gast habe ich ganz viel gemeinsam. Vor allem die Offenheit für das Hier und das Jetzt. Denn erlebt haben wir beide unwahrscheinlich viel Gutes und auch weniger Gutes. Doch unterkriegen lassen? Nein, auf keinen Fall.
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verborgt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Heute sprechen wir über etwas, das gleichzeitig unglaublich stark macht und doch sehr verletzlich. Die Kunst der Offenheit. Was bedeutet es, offen zu sein? Mit sich selbst, mit anderen und in einer Welt, die oft eher auf Schutz als auf Verbindung ausgerichtet ist. Das können wir heute miteinander besprechen. Wir beide sind fast im gleichen Alter, haben zur gleichen Zeit die Schule besucht, irgendwo hier in den ostdeutschen Ländern. Wir haben zur gleichen Zeit studiert und fast den gleichen Beruf, nur an unterschiedlichen Orten. Wir haben beide fast zur selben Zeit unsere Promotion geschrieben in Berlin, also den Doktor gemacht. Doch getroffen haben wir uns erst vor kurzem. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen heutigen Interviewgast, Peter Gärtner. Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo, Morgen.
Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben uns kennengelernt bei einer Weiterbildungsveranstaltung und ich glaube, wir waren so fast die Ältesten. Aber auch das ist wahrscheinlich ein Zeichen von Offenheit. Was mich dabei sehr beeindruckt hat, war deine Art, auf mich zuzugehen, sich einen Platz neben mir zu suchen und dann in einer sehr freimütigen und liebevollen Atmosphäre über dich zu sprechen und über die Dinge, die dich bewegen. Und da habe ich sie gespürt, diese Offenheit. Ist die Offenheit eine der typischen Charaktereigenschaften für dich und wo kommt das her?
Ich glaube schon, also ich habe das sehr oft in Gesprächen, dass mir Leute spiegeln, dass sie das schätzen, dass ich durchaus offen zu allen, die mir gegenübertreten, sein kann. Das ist etwas, was wahrscheinlich ganz tief in einem drin ist. Das kann man, glaube ich, nicht aus der Luft greifen. Aber es ist natürlich auch was über die Zeit wächst. Und ich glaube, von der Anlage her bin ich nicht unbedingt als so offener Mensch, wie ich jetzt vielleicht bin, auf die Welt gekommen. Das war durchaus als Kind eine ganz andere Situation. Ich war ein Einzelkind und ich muss sagen, durchaus schüchtern. Etwas dicklich.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, doch, das war ich schon. Also bin immer rot geworden, wenn mir einer angesprochen hat. Also das sind so Eigenschaften, die man nicht vergisst, weil die einen natürlich auch angestrengt haben und man das ja nicht wollte, so in der Sache. Aber ich war immer neugierig auf die Dinge und bin relativ früh auf der Suche gewesen, in der Gruppe anzukommen, also auch mit Leuten in Kontakt zu sein. Und habe mir dann wahrscheinlich aus diesem Grund einen Mannschaftssport gesucht, der eigentlich gar nicht zu mir passte. Also klein und dick und dann bin ich Volleyballer geworden.
Oh, okay.
Genau. Das war so eigentlich das, was da überhaupt nicht dazu passt, weil wir so schön kleine, dicke Volleyballer sind. Eine nur sehr lange, dünne Volleyballer. Aber ich habe mich da irgendwie durchboxen können und bin dann in dieser Volleyballmannschaft die ja, zum Zuspieler geworden. Also die Großen haben den Ball richtig so die Geschwindigkeiten verliehen und ich habe die Pässe zugespielt. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Bild für das, was dann später so mit mir passiert ist. Also wir hatten gemeinsam Erfolg. Das hat einem selber natürlich Selbstvertrauen gegeben und irgendwann war ich auch Kapitän von dieser Mannschaft. Das hat mir damals viel gegeben. Also das war gut. Naja, ich war, wie gesagt, auch Einzelkind. Als Einzelkind ist man, das klingt ja, das war damals wie Boomerjahre, aber heute kann man das gar nicht mehr vorstellen. Überall, die Familien haben mindestens 2 oder 3 oder 4 Kinder. Also am Ende war das natürlich auch ein Zwang, der dahinter stand. Alle anderen hatten natürlich Anschluss in der Familie, mit Geschwistern und. Wenn ich mit Leuten zusammen sein wollte, musste ich mich öffnen. Also ich musste auf andere zugehen und gucken, wie ich da klarkam. Das war, glaube ich, auch ein Anstoß, der mir schwer gefallen ist, aber der mich schon dazu gebracht hat, mich zu öffnen. Zuletzt natürlich auch meine Eltern, das waren Menschen, zu denen ich kommen konnte und denen ich vielleicht nicht all das erzählte, was mich wirklich bewegte, aber im Grundsatz schon, die mich immer aufgefangen haben. Also ich hatte ein gutes Rückland. Ich konnte mir das erlauben, offen zu sein und auch mal so, wie soll ich sagen, ein Problem zu haben und wusste, da bin ich in sicheren Händen und da gibt es überhaupt kein Wackeln. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, um stark oder offen nach außen zu sein.
Ich glaube, das ist richtig. Ich habe jetzt noch weitere Parallelen gefunden. Ich selbst habe auch einen Mannschaftssport gemacht, nachdem ich vorher in der Gymnastik war, und zwar Handball. Und auch da war ich viel zu klein dafür. Ich war da eine ganze Weile lang Kreisläufer, weil ich immer mich überall durchwuseln konnte. Aber auch da habe ich eben gelernt, so im Team zu spielen und gleichzeitig gemerkt, welche besonderen Eigenschaften ich habe, dass ich eben irgendwo immer eine Nische finden kann, in der ich wertvoll, in der ich nützlich bin. Und das hat mir auch geholfen, in vielen Situationen wieder zu gucken, wo ist denn hier deine Nische, was kannst du hier Besonderes leisten? Und immer dieses, ich will dazu beitragen, irgendetwas zu tun. Und was das Einzelkind betrifft, mein Mann war Einzelkind und er hat eben auch sehr oft erzählt, wie schwierig das für ihn war und dass er eben zu Hause zwar sehr behütet war, aber eigentlich nicht verhätschelt, im Gegenteil. Du hast gerade erzählt, dass du in der Schule dann immer mehr Kontakt zu deinen Mitschülern gesucht hast. Wie ist es danach weitergegangen? Was hat dich dazu gebracht, dich weiter zu öffnen?
Ich glaube, das ist was so auch langsam wächst. Also die Anfänge so beschrieben und den Beginn, ich glaube, wie gesagt, der Sport hat mich ja immer begleitet. Ich habe dann natürlich auch die Schule gewechselt und die Bedingungen haben sich geändert. Also irgendwann merkte ich, war ganz gut, kam gut in der Schule klar, war also doch noch durchaus verklemmt und auch sehr gebunden ans Elternhaus. Ich hatte das Angebot, im Ausland zu studieren, dann nach der 6. Klasse. Sowas gab es ja spezifisch, dass man da für Mathe und Physik dann irgendeine Spezialschule gehen konnte und dann hätte man irgendwo im Ausland sonst wo studieren können. Das habe ich damals alles abgelehnt. Nicht, weil ich es abgelehnt hatte, sondern weil meine Mutter sich nicht vorstellen konnte, dass ich das Haus verlasse und als einziges Sohn und so. Das, ja, ich war, glaube, da war ich befangen und habe das nicht übers Herz gebracht und war auch nicht stark genug, um das dann zu leben. Das war dann erst in der Phase so, wo alle gingen, also wo dann das Abitur möglich wurde und da war ich ein bisschen eigensinnig. Das war ja in der DDR so erwartungsgemäß so, dass die Jungs 3 Jahre zur Armee gehen wollten und ich war an der Stelle zu ehrlich. Ich habe gesagt, ich gehe auf gar keinen Fall 3 Jahre zur Armee, was mir nicht gut bekommen ist, weil ich konnte mir nicht vorstellen, einen Dienst 3 Jahre zu tun. Und bin dann, ich wollte Beruf und Abitur machen, die Noten waren so, dass man mir das zugestanden hat, aber ich bekam trotzdem, ich in 1,0 Durchschnitt hatte, keine Lehrstelle. Das war natürlich auch bemerkenswert, das dann zu spüren, dass man dafür also da auch sowas mal hinnehmen musste. Ja. Das war diese Ehrlichkeit oder Offenheit an der Stelle, die ist mir nicht gut bekommen, weil viele andere merkte ich dann, die haben einfach so, wir gehen 3 Jahre und nach 1,5 Jahren haben die gesagt, wir machen das nicht in der Masse. Ich habe dafür lange suchen müssen, habe dann aber auch einen Beruf gefunden, den andere nicht so gern machen wollten, aber der dann für mich auch interessant war. Ich bin, das was ich nie werden wollte, Stahlbauschlosser mit Abitur geworden. Da gab es also den großen Betrieb in Lauchhammer, Die haben Bagger gebaut für die damals noch so systembeherrschende Braunkohle für den Abbau. Wie Kisten, die da aus Stahl zusammengebaut wurden. Und ich lernte diesen Beruf und nebenbei machte ich Abitur. Das war eine hochspannende Sache. Also, ja. Und man war durch diese Berufsausbildung auf der einen Seite mit, da war fast eine ausschließliche Jungsklasse, weil es natürlich ein schwerer Beruf war, also körperlich schwer. Mit den Jungs musste man also klarkommen, neue Jungs, aber das war überhaupt kein Problem. Und dann musste man natürlich auch im Berufsumfeld klarkommen mit den Kollegen. War herausgefordert und der Osten lebte vom Kollektiv. Man musste sich einfügen und da entsprechend natürlich auch sich mit den Kollegen arrangieren. Das war eine Herausforderung. Ich glaube, für mich dann, im Rückblick war das doch eine wichtige Zeit, weil mein späterer Job, bei dem ich dann am Ende gelandet bin, mich auch mit sehr, sehr vielen Menschen konfrontiert hat, ganz unterschiedlicher Couleur, also von Politikern bis hin zu einfachen Leuten. Und dafür ein Verständnis zu haben und das selber mal durchlebt zu haben, das war, glaube ich, auch für die Offenheit, die ich damit dann leben konnte, so eine wichtige Grundlage. Also das Verständnis für den anderen und seine Bedürfnisse.
Ich kenne diese Gedanken und diese Überlegungen, die du genannt hattest, auch, dass es eben viele gab, wie komme ich am besten mit den Hintern an die Wand, um das zu bekommen, was ich möchte. Also ich sage, ich mache 3 Jahre oder ich werde Berufsoffizier oder sonst was. Oder dann eben, ich werde Lehrer. Das war noch die andere Variante. Und ich habe dann schon gemerkt, dass einige, die das gesagt haben, das nicht so ernst gemeint hatten wie ich. Für mich war es eindeutig und klar.
Bei mir war es wirklich, weil ich nun Beruf gelernt hatte, gar nicht die Frage, welches akademische Studienfach man sich wählen könnte, sondern es war klar, dass man ein Ingenieur wird, weil die Republik auch Ingenieure brauchte. Ja, ich hatte nicht wirklich Vorstellung von dem, was ich machen wollte in der Zeit und habe mich in der TU in Dresden eingeschrieben für ein Studienfach, von dem ich heute noch nicht weiß, was es beinhaltet, Betriebsinnengestaltung. Und das, was wichtig war, ich konnte dann sofort nach dem, ich habe noch ein halbes Jahr als Montagearbeiter auf großen Baustellen gearbeitet, wo solche Bagger zusammengebaut worden sind, das durchaus auch nochmal eine Herausforderung war, mit den Kollegen zusammen zu sein, die immer auf Montage waren. Das ist nochmal eine ganz andere Lebenswelt. Also von Montagmittag bis Donnerstagabend, 12 Stunden am Tag zu arbeiten und abends harte Abende in den anliegenden Gaststätten zu absolvieren. Also das war auch eine Nähe und verlangte durchaus auch sehr große Flexibilität, um den Leuten klarzukommen. War auch spannend. Wir bauten damals den größten Schaufelradbagger der Welt. Bin ich heute noch stolz darauf, dass ich dabei sein durfte und wir da an diesen Schaufeln geschraubt haben. Und dann ging ich zur Armee, 1,5 Jahre so. Das war ja, weil ich einen Studienplatz hatte, wurde man dann auch praktisch eingezogen. Und diese Armeezeit, die war für mich durchaus anstrengend, aber eben um eine Phase, wo ich das erste Mal so Luft hatte, darüber nachzudenken, was willst du eigentlich machen, wo gehörst du eigentlich hin? Und da merkte ich, also du wirst auf gar keinen Fall Betriebsinnenarchitekt werden und Technologe. Also das ist das, was ich für mich sofort ausgeschlossen habe dann. Und ich habe wirklich bei der Armee an die TU in Dresden geschrieben und gesagt, ich werde zu diesem Studium nicht antreten, Sie können diesen Studienplatz anderweitig vergeben. Punkt. Und war es erledigt. Und dann habe ich überlegt, was willst du eigentlich machen? Dann wurde mir klar, mich interessiert die weite Welt. Und wie kommt man aus der DDR in die weite Welt? Das ist gar nicht so einfach. Also das war einfach klar begrenzt. Da gab es nur eine Möglichkeit. Man müsste Kapitän zur See werden. Also das dachte ich mir so. Das wäre die Option. Und ich habe mich bei der Handelsmarine beworben. Mit der Option, ja auch später mal da Offizier zu werden und irgendwie auf dem Handelsschiff und sowas zu machen. Die waren noch begeistert, damals haben die ja noch Leute gesucht, oder zumindest das haben sie so getan. Aber es war natürlich damit verbunden, dass man genau angeguckt wurde. Und das führte bei mir scheinbar auch dazu, dass es irgendeinen Westbezug gab, der scheinbar nicht so ganz koscher war. Dann haben mich die Damen und Herren dann einfach längere Zeit hingehalten, noch bis zu der Entlassung nach dem Armeedienst. Und ich bin dann zwischenzeitlich, das war ja in der DDR üblich, dass man arbeiten ging. Ich war ja Schlosser und bin dann Betriebsschlosser geworden. Habe also alte Maschinen aus den 20er Jahren immer wieder zusammengeflickt, damit die weiterliefen, wie das so in DDR-Fabriken üblich war. Und musste mir wieder überlegen, was passiert jetzt? Also was machst du eigentlich? Wo willst du hin? Der erzählt, ich war lange Zeit Volleyballer und im Volleyball bin ich dann auch relativ früh, also schon mit der 9. Klasse, Übungsleiter geworden. Wir waren also dieser Volleyballverein, in dem ich war, der war auch im Trainingszentrum für den Sportclub TSC in Berlin. Und da wurden also Jungs dann entsprechend Volleyball geschult. Und ich machte das gerne, das hat mir große Spaß gemacht, mit den Kindern da zu arbeiten. Und ich dachte, mit Kindern kannst du eigentlich könntest du auch Lehrer werden. Die Frage, welche Fächer macht man da eigentlich? Also Männer wurden ja als Lehrer gesucht und da hatte man auch eine gute Chance fürs Studium. Während des Abiturs, ich habe ja diese Berufsausbildung gehabt, da waren zwei Fächer, die mich sehr interessiert haben, die aber eigentlich vollkommen zu kurz gekommen sind. Das war Geografie und Geschichte. Und deswegen, also ich hatte wirklich keine Ahnung von Geografie und Geschichte und habe mir aber dann aus diesem Grund auf diese beiden Fächer in Berlin beworben und bin auch angenommen worden und bin also dann ab 1981, ja, dann an die Humboldt-Uni in Berlin gegangen und habe dort das sogenannte Diplomlehrerstudium für Geografie und Geschichte an der HU absolviert. Mhm. Ja. Und das war natürlich nochmal so ein Sprung, also aus dem Betriebsklima eines Betriebsschlossers, wo ich wirklich mit all den Leuten, die so im Betrieb arbeiten, das waren teilweise viele Frauen, die Arbeiten verrichteten, die heute kein Mensch mehr machen würde. Wirklich Knufferei, schwerste körperliche Arbeit unter schweren Normen, unter unmöglichen Bedingungen. Also das ist wirklich unvorstellbar heute. Mit denen hatte man zu tun, weil man an ihren Maschinen baute. Und ich glaube, das sind so Schritte gewesen, wenn wir über das Thema Offenheit reden, die einen da mal wieder herausgefordert haben, aber die einem da viel gegeben haben. Naja, und dann war ich plötzlich in akademischem Umfeld. Also lauter Jungs und Mädels, die direkt die Abitur gemacht hatten, dann diese Universität mit ihren klugen Professoren und Doktoren und die Angebote der vielfachen fachlichen Herausforderungen, von denen ich, wie gesagt, nie was gehört hatte, aber die mich umso mehr interessierten und dazu das wilde Studentenleben. Also das war eine anfänglich toxische Mischung, die ich dann später dann so eingefangen habe, dass ich aus dem Wohnheim ausgezogen bin und mir eine Wohnung gesucht habe, nicht so stark abgelenkt zu werden und richtig studieren zu können.
Ja, die Humboldt-Universität war zur damaligen Zeit ja eine der berühmtesten und auch angesagtesten. Ich weiß nicht, wann ich sie das erste Mal betreten habe oder wann ich da war. Muss schon später gewesen sein. Ich war schon fertig mit dem Studium und dann hat mich dieser Spruch an der Wand, die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Was waren das? Feuerbach-Thesen, ne? Das hat mich so beeindruckt und wir haben ja ganz viel über diese Feuerbach-Thesen diskutiert, aber dass ich das an der Wand einer Universität finde, gerade an der Humboldt-Universität, da war ich schon mächtig berührt, weil das ist ja doch ein sehr wertvoller Spruch und das geht ja auch, sag mal, hier um Offenheit. Es geht nicht nur darum zu diskutieren, es geht darum, etwas zu verändern, etwas zu tun und etwas in die Hand zu nehmen. Und sag mal, ich habe nicht ganz so viele praktische Erfahrungen wie du, aber ich habe auch mehrere Jahre lang in den Ferien allerdings immer nur in einem Reifenwerk gearbeitet und mit 1,54 Meter dann so Stahlkordreifen zu tragen und auszuwuchten und aufzustapeln, so, ab irgendwann kommst du ja auch nicht mehr hoch, das ist ja so ein Saal, da werden die Stäbe so hochgewuchtet, irgendwann hatte ich zu tun, aber ich habe in der Zeit Kräfte gesammelt, ich habe dann auch Nachtschichten gemacht und habe dann gemerkt, wie hart dieses Leben ist. Und viele machen diese Arbeit ihr ganzes Leben lang. Das hat mich auch bewogen, immer sehr wertschätzend mit den Menschen umzugehen, die unser Bruttosozialprodukt erarbeitet haben. Das ist wahrscheinlich auch eine Art von Offenheit. Und wenn wir jetzt hier, sag mal, schon auf diese verschiedenen Varianten von Offenheit eingehen, im Vorfeld habe ich so ein bisschen recherchiert und fand es sehr interessant, was mir die KI nochmal deutlich gemacht hat, dass es ja verschiedene Formen oder Möglichkeiten von Offenheit gibt. Einmal im emotionalen Bereich. Die zweite Sache, diese soziale Offenheit, also Menschen mit anderen Meinungen zuzuhören. Das ist bei mir eine der Sachen, die mich in den letzten Jahren dazu gebracht hat, immer intensiver auch in dieser Richtung weiterzudenken, was es bedeutet, wertschätzend mit jemandem umzugehen. Und eine weitere Sache ist diese kulturelle Offenheit. Und da muss ich sagen, war ich von Anfang an unwahrscheinlich interessiert an Dingen, die in anderen Völkern, in anderen Ländern stattgefunden haben. Ich habe sogar mit Schülern Ramadan gefeiert oder ich habe mit Schülern indisch gekocht. Wir hatten ein Mädchen in der Schule, deren Mutter war Inderin. Und da haben wir uns über Indien unterhalten. Ist natürlich ein sehr interessantes Land. Ja, und dann haben wir natürlich praktisch Indien gemacht. Aber es gibt noch eine vierte Variante und das ist die organisatorische. Und da habe ich festgestellt, manche Kollegen auch fanden das gar nicht so gut, aber ich war immer sehr transparent und diese Transparenz hat auch etwas mit organisatorischer Offenheit zu tun. Ich habe den Schülern immer gesagt, an dem und dem Tag, zu der und der Zeit gibt es Arbeiten, wir schreiben eine Kurzarbeit, wir schreiben eine große Arbeit, die Themen kommen dran, bei den und den Punkten bekommt ihr die und die Note oder das und das und das müsst ihr bringen, dann habt ihr bei dem Vortrag eine 1. Vorteil wäre, wenn da dieses Medium noch kommt oder das. Und das sind alles so Dinge, die habe ich einfach gelebt. Deutlich wird mir das, dass es in vielen Situationen heute eigentlich ja immer schwieriger wird, diese verschiedenen Möglichkeiten von Offenheit zu zelebrieren. Wie geht's dir damit?
Ja, das ist ja ein breites Spektrum, was du da aufmachst. Und das ist ja in unterschiedlichen Lebenssituationen natürlich oder in Verantwortungssituationen dann ja immer ein eigenes Thema. Also vielleicht fange ich mal hinten an bei dem, was du gerade nochmal beschrieben hast. Offenheit und Transparenz bei den Aufgaben, die gestellt werden. Transparenz und Offenheit bei dem, was man in der Zusammenarbeit mit Schülern, bei mir dann später mit den Kollegen, die unter meiner Führung arbeiten sollten, wie man das organisiert, das ist natürlich auch eine wesentliche Frage von Offenheit, also von Vertrauen und Verlässlichkeit. Das ist durch ein sehr wichtiger Kit, der ob jedes Team zusammenhält. Also ob klar ist, welche Aufgaben zu realisieren sind, ob man über Probleme offen spricht, ob alle nötigen Informationen unterwegs sind. Und das kann durchaus dazu führen, dass man Informationen preisgibt, die für einen selber auch schwierig sind. Das ist ja immer wieder das große Problem von Offenheit. Es lässt sich ja vieles im Verborgenen viel leichter machen, als wenn man damit offen umgeht. Aber am Ende, wenn man ein Vertrauensverhältnis meint, erzeugen zu müssen, um damit gut arbeiten zu können, und der Meinung war ich immer, dann muss man, glaube ich, dazu bereit sein, Dinge preiszugeben, die einen selber verletzlicher machen. Das ist nicht schlimm, glaube ich, das ist nicht wirklich schlimm. Weil man das aufwiegt mit dem Gefühl, das man dem anderen gibt, dass man ehrlich mit ihm umgeht. Ich glaube, das ist schon etwas, da ist ein großes Potenzial drin. Also das bekommt man zurück, wenn man den Mut hat, offen und ehrlich zu sein. Ja, man muss natürlich die Stimmen der anderen hören und das einpreisen. Das ist auch wichtig. Also Offenheit zu spielen und so zu tun, als würde man die anderen hören und dann trotzdem seinen Stiefel zu machen, das ist etwas, was auch sehr verbreitet ist und das aber natürlich auch sofort gemerkt wird und überhaupt nicht funktioniert. Das kann man an vielen Stellen beobachten.
Gibt es ein sehr schönes Sprichwort, das heißt, glaube ich, offen sein heißt zuhören. Das passt sehr gut. Und was du da mit Ehrlichkeit gesagt hast, da gibt es ein Buch, das habe ich in einem völlig anderen Zusammenhang gelesen. Ich glaube, das heißt Der beste Networker der Welt, also eine völlig andere Schiene. Und da geht es darum, dass er erklärt, wie er zu diesem Networker geworden ist. Und da sagte der andere, wenn Sie so offen sind, glauben Sie nicht, dass irgendjemand mal Sie ausnutzt. Und da hat er gesagt, nein, weil ich offen bin, haben die anderen Menschen so viel Respekt vor mir, dass sie das gar nicht tun. Ist natürlich auch eine Variante, ob das immer klappt, weiß ich nicht.
Ich glaube, da ist sehr viel Wahrheit in diesem Spruch. Also ich glaube, das wird sehr respektiert, diese Offenheit. Das habe ich durchaus erfahren. Und ich glaube schon, man selber agiert ja auch so. Menschen, die sich öffnen, die also, wie soll ich sagen, Dinge von sich preisgeben, das ist etwas, was einem selber Respekt ablötigt. Also ich sehe das auf alle Fälle so und umgedreht ist es in den meisten Fällen auch so. Man muss natürlich immer damit rechnen, dass es nicht bei allen klappt, aber das ist nicht wichtig, glaube ich. Wichtig ist, dass so eine Grundsatzchemie dabei entsteht, die macht Arbeiten leichter und die schafft Kreativität, die verbrennt auch nicht so viel Energie für Unwichtiges, für Streit, Auseinandersetzungen und.
Kommen wir mal auf Offenheit und deine Biografie zurück. Ich habe bei unserem Vorgespräch gesagt, du hast ein Biografie-Hopping hinter dir. Also das heißt, hopsen von einer Arbeit zur anderen und auch völlig andere Schienen, in denen du da gelandet bist. Bei mir war es so, ich bin die ganze Zeit Lehrer gewesen, aber ich habe immer wieder weiter studiert. Bei dir ist es aber anders. In den letzten Jahren bist du ja nicht mehr als Lehrer tätig gewesen. Wie ist es bei dir weitergegangen und was hat das mit Offenheit zu tun?
Lehrerstudium mit allen Facetten, auch mit dem lustigen Studentenleben. Das war damals auch lustig, dass es alles gab. Also eine Wohnung ziehen, die im Westbesitzer haben und die schwarz vermietet wurde, weil man sonst keine Wohnung bekam. Das ist mir da irgendwie gelungen. Und dann habe ich richtig studiert und mich auch thematisch viel tiefer eingearbeitet, habe die Geografie besonders lieb gewonnen und auch dabei und so diese physische Geografie, das heißt, da war bei uns eher geologisch angehaucht, ging so um Landschaftsgeschichte. Und habe dann eine Diplomarbeit schreiben dürfen mit Kommilitonen zusammen zu dem Raum, der lustigerweise später in meinem Leben nochmal eine Rolle gespielt hat. Dabei merkte ich, das ist was, was mich interessiert. Also den Dingen auf Grund zu gehen, was sei das Wort ist, da wurde gebohrt und gebuddelt und dann wurden Untersuchungen angestellt. Warum ist das so, was man da findet? Wie ist das zustande gekommen? Welchen Anteil der Mensch daran? Welchen Anteil der Natur daran? Da gab es viele Bezüge zur Archäologie und zur Geologie und zur Klimaentwicklung. Das waren damals so neue Themen, die hochkamen. Also ich war fasziniert. Und das merkte auch der Betreuer und sagte, Mensch, hast du nicht Lust? Willst du nicht da deinen Doktor machen? Fand ich toll, dass er das Angebot macht. Und sagte, ja klar, gerne. Und dann wurde aber klar, ich war Lehrer im dritten Studienjahr und ich war schon eingepreist als Lehrer natürlich in der Schule. Man hat mir das nicht verwehrt, hat aber gesagt, erstmal musst du 3 Jahre in die Schule gehen und deinen Dienst verrichten, für den du ausgebildet worden bist. Das haben wir ja alles bezahlt. Also ich mache erstmal 3 Jahre Lehrer und dann gucken wir mal, was passiert. Also mit der Option bin ich dann nach dem Diplom von der Uni hinweg und durfte in Berlin bleiben und war dann in Pankow 3 Jahre Lehrer mit Geografie und Geschichte in einer tollen, riesigen Schule. Immer Klassenlehrer, zwar erst von der 10. Klasse, was für einen Absolventen durchaus eine Herausforderung ist, sogar die 10. Klasse überlebt. Also ja, gespannt, würde man heute sagen. Und dann war ich dann die letzten beiden Jahre noch mit einer 5. Klasse. Das war so eng mit der 5. Klasse. Das ist man ja so wie so eine Vaterfigur und wir haben uns wirklich gut verstanden. Die haben mich gerade eingeladen jetzt zu ihrem Klassentreffen, das sind nicht nur 2 Jahre bei denen waren, die viele Lehrer noch danach hatten, also was so die Enge der Beziehung dann damals verdeutlicht. Mhm. Jedenfalls war auch ein schwerer Abschied, muss ich sagen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es mache oder nicht, aber ich dachte, du kannst Lehrer, kannst du immer noch sein. Das Leben ist bunt und mach das einfach. Ja, und das hat wirklich geklappt. Ich bin dann 1988, also ein Jahr vom Mauerfall, bin ich von der Schule weg und bin dann an die Humboldt-Uni zurück an die neue Sektion Geografie und habe meine Aspirantur begonnen. So hieß das damals für 3 Jahre, wo man also seinen Doktor machen könnte und habe dann angefangen bei einem Thema, das sich dann über die Zeit auch mal verändert hat. Und dann kam der Mauerfall dazwischen und die Frage, was wie geht's da weiter? Wird dieser Fachbereich abgewickelt oder bleibt er bestehen? Irgendwie war das aber so, dass der Professor, bei dem ich da arbeitete, der war als fachliche Größe akzeptiert und der hat alle Stürme der Zeit überstanden. Mit ihm haben wir das auch gut überstanden, haben sogar einen riesigen Schwung nehmen können, sich 92 promovieren können zur Landschaftsgeschichte des Barnim. Das war dann später auch wirklich für mich so, wie soll ich sagen, wegweisend. Und war dann an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe in Projekten gearbeitet. Das war so eine Phase, wo Fördergelder, vor allen Dingen wissenschaftliche Fördergelder, in den Osten flossen und wir konnten uns öffnen. Also zu den Kollegen in Altbundesländern, die mit großem Interesse verfolgt haben, was wir hier betrieben haben, weil sie den Raum nicht kannten und wir sind natürlich auch rübergefahren, hatten aber parallel dazu noch ganz gute und interessante Connections in den Osten und hatten große Forschungsprojekte damals in Russland, im Altai, die im Kaukasus, also durchaus auch was Geografen eben ausmacht, auch die weite Welt gesehen. Die eigentliche Arbeit, die ich gemacht habe, war ja sehr Berlin-nah. Wir auf dem Barnim, wo alle gesagt haben, Mann, den Barnim kennen alle hier, da müssen wir ja nicht mehr gucken. Aber was dann am Ende sich da herausstellt, da gab es schon noch ein paar interessante Sachen, die da rausgekommen sind. Und dann bin ich fast 10 Jahre in diesem akademischen Betrieb gewesen. Ich hatte das Angebot, eine Assistenz in München zu übernehmen. Das ist immer der Sprung in die akademische Karriere. Und eine Professur zu ergattern in Deutschland, muss man eine Assistenzstelle haben. Das war hochinteressant in München natürlich, mit dem Ausblick auf die Alpen und allem, was da so war. Aber meine Frau war Berlinerin. Und die hat gesagt, das München kannst du echt vergessen. Berlin ist eine schöne Stadt, was sollen wir in München? Sie war übrigens Lehrerin und für die war es auch unvorstellbar, weil die Abschlüsse im Osten nicht anerkannt wurden. Die hätte also in München nochmal von vorne anfangen müssen. Und ich merkte bei mir so, das war so ein letzter Anstoß, dass ich eigentlich nicht wirklich ein Akademiker bin. Also ich wollte was machen. Nicht nur die vielen Papers beschreiben und interessante Löcher bohren, sondern eigentlich interessiert mich handfeste Dinge. Und durch gerade diese Arbeit in Barnim war mir das so ein bisschen klar geworden. Und dann war auch der Moment, wo ich mich einfach entscheiden musste, was machst du jetzt? Und dachte, okay, geh in Naturschutz. Das war das, was dann in der Phase nach dem Mauerfall ja in neuen Bundesländern großen Aufwind hatte. Es gab ja diesen Ostkammerbeschluss, wo die Nationalparke und Biosphärenreservate festgezurrt worden sind. Und in dem Zuge war auch eine Bewegung zu spüren, dass es eben auch viele neue Gebiete gab, die da ausgerufen worden sind. Eines dieser Gebiete, das hatte eine Chefin und die kriegt ein Kind. Und da suchte man also eine Schwangerschaftsvertretung. Damals war es noch so, dass sich auf eine Stelle für eine Schwangerschaftsvertretung von anderthalb Jahren 300 Leute bewarben. Also einer von den 300 und hatte das große Glück, die Stelle zu kriegen. Die wurde also Chef des Naturparks Wiederlausitzer Heidelandschaft.
Okay. Also südlich von Berlin. Also
aus der ich, das Stückchen weg von Berlin, aber nicht ganz so weit wie München, deswegen total. Und insofern doppelt interessant für mich, weil ich stamme daher. Also ich bin dort groß geworden. Alles, was ich vorher erzählt hatte, bis zum Abitur, hat sich genau dort abgespielt und mit dieser Landschaft vertraut gewesen. Und hatte auch ein Forschungsprojekt. Bin da also eingestiegen in einen Naturpark, der noch unwahrscheinlich viele wie immer Beschäftigte, der mächtig viele Traktoren hatte, eine eigene Holzwerkstatt und dann nebenbei einen Naturschutzbetrieb. Das war so ein Gemischtwarenland, wie eben im Osten damals üblich war und doch viele Menschen über solche Einrichtungen Beschäftigung suchten. Hm. Eigentlich etwas, was zu meinem Habitus gut passte. Der Vielfalt, mit der ich so früher konfrontiert war, das fand ich dann wieder. Hm. Und ich habe mich recht gefunden. Also es war anfänglich, bin ich fast verzweifelt, also aus diesem akademischen Betrieb heraus dorthin zu kommen und das irgendwie managen zu sollen. Da war ich durchaus an den Grenzen und war nicht sicher, ob ich es schaffen würde. Aber es ist gelungen. Nach einem halben Jahr war ich da angekommen und alles lief bestens und ich bin noch da, glaube ich, gut gelistet gewesen. Bin auch jetzt gerade dabei, da wieder ein bisschen zurückzukehren zu meinen alten Kolleginnen und Kollegen, die da den Laden wunderbar in Schwung gebracht haben. Ich dachte, nach anderthalb Jahren war dann Schluss und es wurde ein neuer Naturpark in Barnim gegründet. Nicht Zufall. Also ich hatte...
Ja. Das Universum schlägt zu.
Das ist manchmal einfach so, das kann man gar nicht sich erdenken, was dann so was stattfinden kann. Also das passte irgendwie alles am Ende. Ich hatte Erfahrung in der Leitung eines Naturparks und ich hatte ein Verständnis für diese Landschaft, die jetzt Naturpark wurde. Und das war spannend, weil das ist der einzige Naturpark gewesen oder nach wie vor, der zwischen Berlin und Brandenburg existiert. Also es ist ein Stückchen Berlin rein, ein Stückchen Brandenburg. Also es hat einen Touch, große Stadt und zu dem, was da ein Problem ist. Das ist eine besondere Herausforderung. Ich wurde dann 1988 der erste Chef von diesem Naturpark Barnim und bin das bis zu meinem Ausscheiden geblieben, habe also da die 26 Jahre gut überdauern können und hatte das große Glück, diesen Naturpark aufbauen zu können. Mit all dem, was damit verbunden ist, also mit der Ausweisung von Schutzgebieten, mit den Konflikten bei großen Naturschutzprojekten, aber auch mit vielen wunderbaren Dingen, die man da entwickeln kann. Also es ist genau das, was du erst auch gesagt hast, ist die Chance einfach Dinge zu tun. Man kann also Landschaften revitalisieren, Moore zum Beispiel oder was man da alles anfassen kann, alte Truppenübungsplätze umbauen und. Also das hat wirklich großen Spaß gemacht und hat auch dazu geführt, dass ich dadurch, dass der Naturpark durch diese Berlin-Nähe so ein bisschen herausgehoben war, Bundeseinrichtung, ein bisschen Dachverband und dann Bundesbeirat mitgearbeitet und bin damit auch noch tätig, also im Mentoring von anderen Naturparken in Deutschland. Also das ist auch so ein Nebenjob, den ich habe. Ich diskutiere mit den Kollegen über ihre Arbeit, was spannend ist. Also das ist einfach eine Reflexion, die einem selber immer hilft. Ich habe das immer sehr genossen, wenn andere Leute wohlwollend auf meinen eigenen Job gucken und sagen, Mensch, wir machen das so ähnlich wie, aber das machen wir doch ein bisschen anders. Mhm. Und ja, so Anstöße, wo man drüber nachdenkt, was geht und was geht nicht. Also es ist auch so eine Form von Offenheit, die die Türen aufmachen kann und die neue Ideen entwickelt und Leute voranbringen kann. Also das ist sehr schön.
Nochmal eine Frage dazu zur Verständigung. Du bist jetzt in Rente, aber du arbeitest weiter. Du bist also auch in den Mentorenjahren, wie ich das so schön rausgehört habe.
Ja, ich fühle mich gar nicht als Rentner, das ist das Schlimme. Andersrum ist man es aber. Merkt man so sukzessive auch natürlich ein schöner Zustand, dass man sich nur das raussuchen kann, was man gerne macht und was man machen möchte. Und da ist natürlich genau das sicherlich eine Chance für andere. Das ist Erfahrung in so einem langen Berufsleben. Die sind durchaus, solange sie noch praxisrelevant sind, was wert. Und diese Phase, da bin ich gerade, und das gebe ich auch gerne weiter, wenn es gewünscht ist. Also auch so bei den neuen Kollegen in meinem alten Naturpark, die also mich da sehen wollen und wissen wollen, was ich dazu denke, dann sage ich das gerne. Ansonsten versuche ich mich da rauszuhalten. Das ist natürlich auch so, glaube ich, eine Form von Offenheit ist, die nicht so gefragt ist, wenn man da immer dabei ist und kluge Ideen hat, wie man alles besser machen könnte. Und ansonsten habe ich jetzt eine schöne Aufgabe genommen im alten Naturpark. Wir machen da ein gemeinsames Büchlein über diesen Naturpark. Das ist jetzt da unten in Arbeit. Und da werde ich dann hinterher was zu tun haben. Okay. Wir haben ein großes Projekt mit dem gesamten Nordberliner Raum. Wir diskutieren darüber, ob man diesen stadtnahen Raum sowohl in Berlin, also die Nordberliner Bezirke, als auch das Brandenburger Umland zu einer UNESCO-Biosphärenregion machen kann. Das, was mich auch beschäftigt, da bin ich durchaus intensiv involviert. Das ist sozusagen der Versuch, die UNESCO, die hat ja Biosphärenreservate auf den Weg gebracht, um Modellräume zu schaffen, wie Probleme nachhaltig in Landschaften gelöst werden können. Also wie kann man Landschaften nachhaltig nutzen? Eigentlich leben die meisten Menschen in Metropolen oder metropolennahen Regionen, aber es gibt kaum Biosphärenreservate in solchen Regionen weltweit. Und insofern ist das natürlich eine riesen Herausforderung, aber andererseits auch eine große Chance, einfach diesen Berlin-Raum und sein Umland über eine UNESCO-Biosphärenregion weiterentwickeln zu wollen. Mhm. Und das ist bei den Kommunen auf Interesse gestoßen und die sind gerade dabei, haben gerade Gutachten vergeben, dass also darüber Auskunft geben sollen, wie kann sowas funktionieren, was kostet das, wer muss was wie machen, damit das Ganze überhaupt gehen kann. Wenn das fertig ist in 2 Jahren, also da bin ich durchaus involviert, dann wird es dazu eine Entscheidung geht, ob man damit weiter in die Öffentlichkeit geht und mit allen diskutiert. Also es geht jetzt darum, wirklich von unten sowas zu entwickeln. Wie sind die Bewohner, die Nutzer dieses Raumes einzubinden? Sind die dafür zu begeistern? Sehen die darin für sich eine Chance? Und wenn das so ist, dann denke ich, gibt es auch eine Option, dass man diesen Raum in tiefer Form entwickeln kann. Das ist aber ein Zeitraum der nächsten 5 bis 6, 7 Jahre, in dem sich das klären wird.
Gehört da der Naturraum Lute Neblitz mit dazu?
Das ist südlich Berlins, der gehört nicht dazu. Genau, da bist du, das ist auch ein toller Naturpark Lute Neblitz, also richtig gut angesiedelt, aber Lute Neblitz ist ein kleines Gebiet, was südlich von Berlin angesiedelt ist. Die sind ja sehr Berlin-nah, aber nicht gereicht nicht bis Berlin rein. Bei uns, also durch den der Barnim ist halt dadurch, dass er durch dann nach Berlin reinreicht, so ein bisschen privilegierter.
Ja, da liegt Potsdam dazwischen. Ich habe jetzt eine ganz wichtige Frage. Du hast das eigentlich schon so ein bisschen ausformuliert und deine Gedanken dazu gestaltet. Und im Endeffekt kommt für mich raus, Offenheit ist kein Ziel, sondern es ist eine Praxis. Sie wird gelebt. Sie muss gelebt werden. Und diese Offenheit hat aber gleichzeitig auch das Ergebnis, dass man immer wieder sich selbst neu erfindet und immer wieder noch etwas sucht, das man machen, gestalten kann, egal wie alt man ist. Mir geht es ja jetzt genauso. Ich bin auch in Rente, sage aber, ich bin im Unruhestand, weil ich immer noch Ideen habe, weil ich auch zu Sachen herangezogen werde, wo gefragt wird, wir würden gerne deine Tipps haben, deine Ratschläge, deine Ideen. Du hast so viel Erfahrung, kannst du uns helfen? Und das sind Sachen, ich glaube, wenn ich nicht diese Offenheit gehabt hätte mit meinem Podcast oder auch mit meiner Arbeit in der Schule, wäre das heute nicht gekommen. Das heißt, im Endeffekt ist die Offenheit Voraussetzung und gleichzeitig Frucht des Lebens. Siehst du das auch so?
Ja, natürlich. Ich glaube schon, dass man dadurch einfach leistungsfähig bleibt, neugierig und anderen Menschen auch was geben kann. Man muss, glaube ich, dabei in Kauf nehmen, dass das anstrengend ist. wenn man sich ausruhen möchte, und ja, das ist wirklich auch anstrengend, also das kostet Kraft, aber das, was man an Kraft da reingibt, das kriegt man mehrfach zurück. Das macht einen stark. Wenn man das erlebt hat, glaube ich, dann kann man das auch selber weiterführen. Ja.
Peter, manche sagen, Offenheit ist eine Schwäche und man sollte keine Schwäche zeigen. Viele Jugendliche tendieren zwischen diesen beiden Sachen hin und her. Welche 3 Tipps kannst du meinen Zuhörern geben, wie man Offenheit gestalten darf und gestalten kann? So zum Abschluss.
Ja, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen, so schlaue Tipps zu geben, weil das, was wir gerade besprochen haben, das ist ja was glaube ich, auch unser Gespräch so gezeigt hat, was gewachsen ist. Also wir sind ja beide vielleicht nicht so als offene Menschen auf die Welt gekommen, sondern wir haben uns das durchaus erarbeitet und wir haben jetzt den Blick darauf und sehen, dass uns das sehr geholfen hat im Leben und dass das etwas ist, was einen sehr, sehr bereichert, was neue Türen aufstößt. Und ich glaube, das sind so Erfahrungen, die man machen muss, damit man den Mut hat, offen zu sein. Aber dieser Mut lohnt sich. Das ist vielleicht so die Hauptbotschaft, ist, man bekommt mehr dafür, als man investiert.
Damit nimmst du eigentlich schon meine letzten philosophischen Worte voraus. Und zwar, offen zu sein heißt, das Leben hereinzulassen und nicht nur das, was man erwartet. Und in einer Welt voller Fassaden ist Offenheit ein stiller Mut. Doch sie ist der erste Schritt zu einer echten Verbindung. Lieber Peter, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese wunderbare Stunde, denn es war sehr viel Bereicherndes, sehr viel Schönes und ich glaube auch für meine Zuhörer eine ganze Menge Mut dabei, offen zu sein, offen zu werden, offen zu bleiben. Herzlichen Dank, lieber Peter.
Sehr gerne. Alles Gute für dich.
Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino@rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Nolte, bekannt als Rino Mutmacherin.